Das Lied, das passt sehr, sehr schön zu dem Text von heute. Wir haben mit diesem Lied angefangen und wir werden genau mit derselben Aussage heute auch schließen. Ich bin schwach, aber Gott ist stark. Von daher vielen Dank für das passende Lied. Ich glaube, wenn man an das Leben von David denkt, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist es ein absolut turbulentes Leben. Was dieser Mann alles erlebt hat, also das ist unglaublich. Allein das, was wir überliefert bekommen haben, das ist eigentlich wirklich so schwer, alles einzuordnen. Wie kann ein einzelner Mensch so viel in seinem Leben erleben? Angefangen ja als Kind, als Hirtenjunge bis ins hohe Alter. Unglaublich viele Höhen, viele Tiefen, viel Schweres erlebt, auch viel Gutes erlebt, Gott erlebt, Gottes Ferne erlebt. Also wirklich ein sehr turbulentes Leben. Aber auf der anderen Seite ein Leben, wo wir sehen, und das kommt auch heute in dem Text rüber, wo Gott sich immer wieder auch auf die Seite Davids gestellt hat. Gott stellt sich zu David, Gott segnet die Wege Davids, wenn David sich eben zu Gott hält. Und das ist ja auch das, was wir auch in 1. Samuel bisher gesehen haben. Ja, in 1. Samuel 16 war ja die Begegnung mit Samuel. Samuel salbt den David zum König, während Saul ja auch schon König ist. Und dann beginnt für ihn quasi eine Zeit des Wartens, bis er wirklich dann auch als König dann eingesetzt ist, bis er anfängt zu regieren. Es ist in der Zwischenzeit unglaublich viel passiert, aber ich glaube, diese Zeiten, die er erlebt hat, das waren Vorbereitungszeiten, es waren Wartezeiten, die Gott gebraucht hat, ja, ähnlich wie bei einem Josua. Er hat sich viele, viele Jahre vorbereitet, bevor er in die Fußstapfen von Mose treten konnte, so auch David. Er hat viele Jahre der Vorbereitungszeit gehabt, auch sehr schwere Zeiten, wo er, glaube ich, eine Stärke bekommen hat, ein Gottvertrauen bekommen hat, die dazu beigetragen hat, dass er dann wirklich auch in der Aufgabe, in die Gott ihn dann gestellt hat, auch dann ein Segen sein konnte. Und das ist bewundernswert zu sehen, wie er über viele Jahre auch die Geduld hatte, auf das zu warten, was Gott für ihn vorbereitet hat. Er ist nicht in einen Aktionismus verfallen, hat mit aller Macht die Macht an sich gerissen, sondern er wartete immer wieder in aller Treue und Beharrlichkeit auf das Eingreifen Gottes. Ja, wenn wir uns zurückerinnern an letzte Woche, ja, der Schwiegervater Saul ist verstorben. Er hat keine Freude an diesem Tod, sondern im Gegenteil, er ist in einer Trauer und ja, kann das, was eben geschehen ist, nicht gutheißen. Aber der Tod des Sauls bedeutete eben für David zugleich, dass er wusste, jetzt beginnt eine neue Phase in meinem Leben. Völlig klar, weil er ist ja schon von Samuel gesalbt worden. Schlagt bitte, wenn ihr die Bibel dabei habt, 2. Samuel auf. Wir haben heute 3 Kapitel vor uns. Es ist quasi die ganze Geschichte mit Ish-Boschet, wie er gesalbt wird bis zu seinem Ende und alles, was eben in dieser Zeit auch drumherum passiert ist. In 2. Samuel 2, Vers 1 heißt es: Danach befragte David den Herrn und sprach: Soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Und der Herr sprach zu ihm: Zieh hinauf. David sprach: Wohin? Er sprach: Nach Hebron. Also nochmal, die Zeit des Wartens hat ein Ende. Es beginnt etwas Neues. Und das Erste, was David hier macht, ist, er fängt an, den Herrn zu befragen. Und er möchte jetzt nicht eigeninitiativ irgendwelche Schritte gehen, sondern er braucht die Sicherheit: Ich muss von Gott geführt sein, um in rechter Weise auch dem Volk vorstehen zu können. Ja, man kann ja ganz unterschiedlich in neue Lebensabschnitte hineingehen. Ja, wie gesagt, man kann hineinstolpern, man kann unvorbereitet sein oder man, gerade auch als Kinder Gottes, man ist sich der Verantwortung bewusst, vielleicht auch der geistlichen Dimension bewusst. Man bespricht Dinge mit dem Herrn ganz konkret, wartet auf die Führungen Gottes. Und genau das ist das, was er macht. Er weiß, wenn Gott auf seiner Seite steht, dann wird er gelingen haben. Ja, wie es ohne Gott läuft, das hat er ja ganz konkret gesehen im Leben von Saul. Ja, da, wo Saul sich von Gott abgewandt hat, war sein Leben eine Vollkatastrophe. Ja, und in dieser neuen Herausforderung stellt David jetzt ganz konkret diese Frage: Soll ich hinauf in eine der Städte Judas ziehen? Ja, also wer so lange auf das Eingreifen Gottes wartet, und das hat David, der darf eben jetzt nicht in diesen Aktionismus hineingeraten, weil wenn man erstmal da hineingerät, dann verliert man ganz schnell den Überblick. Also er denkt nach, was könnte ein guter Plan sein? Er fragt Gott, ist das der richtige Weg? Also er möchte die Bestätigung haben. Und Gott antwortet hier ganz konkret. Ja, und Gott sagt ja, ja, zieh hinauf. Und David dann, ja, wohin? Und dann ganz konkret der Ort nach Hebron. Ja, warum Hebron? Ich glaube zum einen, weil die Stadt eben in den Bergen sehr, sehr gut gelegen war. Hebron, ja, hat ja auch was mit Abraham zu tun, auch geschichtlich, historisch ein wichtiger Ort, wo ja auch Gräber waren von der Familie. Es lag mitten in Siedlungsgebieten auch und es hatte eben eine gute Tradition. Abraham hat sich da niedergelassen. Also es war in jeglicher Hinsicht, es war politisch, es war militärisch, es war symbolisch, es war ein guter Ort, um sich niederzulassen. Und ja, er lässt sich hier auf die Führung Gottes ein. Also es passiert jetzt hier nicht von ungefähr. Genau, ihr seht das hier eingeblendet. Ich habe immer die Verse so ein bisschen zusammengefasst mit Oberbegriffen. Ich habe die ersten 6 Verse mal mit Zwischenetappen Gottes überschrieben. Genau, dann lesen wir in Vers 2. So zog David dort hinauf mit seinen beiden Frauen, Ahinoam, der Jesreeliterin, und Abigail, der Frau Nabals des Karmeliters, also 2 Frauen, ich sage nachher noch was dazu in Kapitel 3. Auch die Männer, die bei ihm waren, führte David hinauf, einen jeden mit seinem Hause, und sie wohnten in den Städten von Hebron. Ich finde, das ist auch hier eigentlich ein cleverer Zug, den David hier macht. Er geht jetzt nicht als Feldherr mit seinem Trupp alleine nach Hebron, sondern er möchte ja, oder er wird ja zum König nochmal gesalbt. Das heißt, er braucht das Vertrauen, er braucht den Rückhalt des Volkes und so ist er mit seiner Familie unterwegs. Ja, und das, glaube ich, stiftet auch nochmal ein Stück weit Vertrauen. Ja, das baut Vertrauen auf. Einem König, dem man nicht vertraut, der wird nicht lange an der Macht bleiben. Ja, der wird das Herz des Volkes nicht gewinnen können. Und das war ihm eben wichtig, dass er wirklich auch das Volk auf seine Seite bekommt. Das wird auch in diesen 3 Kapiteln heute sehr deutlich. Also 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre war David ein Flüchtling und jetzt nach 10 Jahren das erste Mal kein Flüchtling mehr. Ja, er hat mit seinen Männern viel gelitten, viel Schweres durchgemacht und jetzt beginnt auch für seine Kämpfer, für das ganze Heer, es beginnt eine gemeinsame Regierung quasi, es beginnt etwas Neues. Und es war eben jetzt hier an dieser Stelle jetzt auch ein ganz wichtiges Signal. Er kommt jetzt nach Juda, er lässt sich da nieder, auch ein Signal an das Volk, dass sie ihn jetzt als Führer anerkennen sollen. Ja, also er handelt weise, umsichtig, vorausschauend, ja, er möchte sie gewinnen. Dann lesen wir in Vers 4, und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Juda. Und als David angesagt wurde, dass die Männer von Jabesch in Gilead Saul begraben hatten, sandte er Boten zu den Männern in Jabesch in Gilead und ließ ihnen sagen, gesegnet seid ihr vom Herrn. Also es kommt hier schon fast so nebenbei, was soll ich tun? Und dann ja, und sie salbten ihn zum König. Also er wird ein zweites Mal gesalbt, jetzt nicht, also erstmal zum König über das Haus Juda, also südlich in Israel gelegen, noch nicht über ganz Israel. Und er war zu diesem Zeitpunkt etwa 30 Jahre alt und er regierte jetzt 7,5 Jahre über Juda. Genau, und man merkt eben, dass das ganze Volk auch Segen erlebte, durch David ganz konkret erlebte, weil er eben, ja klar, ein begabter Führer war, aber weil er eben auch gottesfürchtig war. Und das sehen wir hier ein Stück weit. Also er ist nicht direkt von Anfang an jetzt König über ganz Israel, sondern in der Etappe, er wird gesalbt, jetzt wird er zum König über Juda gesalbt und später dann in Kapitel 5, meine ich, dann König über das ganze Haus Israel. Es gibt immer wieder verschiedene Etappen in seinem Leben und in diesen Etappen, da hat er sich zu bewähren. Da hat er erstmal seine Position auszufüllen, auszuführen. Und dann, glaube ich, kann er sicher sein, dass Gott ihn dann dementsprechend auch weiterführen wird. Und das, glaube ich, ist ein, für mich auf jeden Fall ein wichtiges geistliches Prinzip. Ja, wir sehen das im Neuen Testament auch an ganz, ganz vielen Stellen. Jesus beispielsweise, er sucht sich die Jünger, er beruft sie in die Nachfolge, aber im Leben der Jünger gibt es verschiedene Etappen. Es gibt verschiedene Erkenntnisse, die sie haben. Sie müssen wachsen in den verschiedenen Bereichen des Glaubens auch, bevor sie dann befähigt sind oder bevollmächtigt sind, gewisse Dienste auszuüben. Ja, ein Petrus, er musste unglaublich viel reifen, bevor er dann ja eine Säule, ein Fundament auch der Gemeinde werden konnte. Ja, bevor er dann im Endeffekt die Briefe geschrieben hat. Ja, und so, glaube ich, sind die Führungen Gottes auch in unserem Leben. Ja, Gott will, dass wir uns in der Situation im Alltag, aber auch in der Gemeinde, dass wir uns bewähren. Und wenn wir uns bewähren, wenn wir uns zu Gott halten, dann werden wir merken, dass Gott zu seiner Zeit uns die nächsten Schritte führen wird. Ja, Schritt für Schritt in den Wegen Gottes, wie auch immer die Wege Gottes ganz konkret auszusehen haben. Und ich glaube, das ist eben hier der ganz große Schlüssel, auch übertragen auf uns. David befragte Gott. Ja, das Neue Testament redet davon, dass wir in Christus bleiben sollen. Ja, und wenn wir in Christus bleiben, dann werden wir eine Frucht erleben, die der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. Und dann werden wir uns auf Christus verlassen können, auf seinen Zeitplan verlassen können und werden merken, Gott führt wunderbar. Natürlich waren sicherlich auch bei David die Fragen da, Mensch, 10 Jahre auf der Flucht, das ist schon hart. Aber dennoch bin ich sicher, dass er auch zurückblicken konnte und sehen konnte, wie gut die Wege Gottes in seinem Leben waren, auch wenn er vielleicht manche Abkürzungen ja sich sicherlich gewünscht hätte, aber wo Gott eben andere Pläne für ihn hatte. Also wir brauchen, glaube ich, auch da einen langen Atem, ja wirklich immer im Wissen, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat. In den Versen 4-7 sehen wir den Gedanken der Barmherzigkeit, also ein Stück weit auch ein Blick in das Herz von David. Da heißt es in Vers 4 nochmal, und die Männer Judas kamen und salbten dort David zum König über das Haus Juda. Und als David angesagt wurde, dass die Männer von Jabesch in Gilead Saul begraben hatten, sandte er die Boten zu den Männern von Jabesch und ließ ihnen sagen, gesegnet seid ihr vom Herrn, dass ihr solche Barmherzigkeit an Saul, eurem Herrn, getan und ihn begraben habt. So tue nun der Herr an euch Barmherzigkeit und Treue, und auch ich will euch Gutes tun, weil ihr das getan habt. Also hier sehen wir das erste Regierungshandeln von David, und das erste Handeln war von Barmherzigkeit erfüllt. Ja, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, und hier sehen wir auch in anderen Abschnitten heute, dass er wirklich ein ganz großes Herz hatte für Menschen, die ihm nahe standen, aber auch für Menschen, die ihm nicht nahe standen. Er segnet die Männer hier, ja, weil sie richtig gehandelt haben, weil sie richtig mit dem König Saul, ja, oder mit dem Leichnam umgegangen sind. Und ja, er erweist ihnen ein Stück weit Ehre. Ja, er sagt, gesegnet seid ihr vom Herrn. Also man könnte sagen, ich wünsche euch alles erdenklich Gute von Gott. Ja, gesegnet. Ja, Gott soll gut über euer Leben sprechen. Gott soll euch versorgen mit dem, was ihr braucht. Und auf diese Weise, also er wünscht Barmherzigkeit, er wünscht, ja, dass Gott gut an ihnen handelt, und dadurch bringt er auch zum Ausdruck, dass er diese Rivalität zwischen dem Lager von Saul und seinem Lager, dass er die gar nicht haben will, sondern dass er Brücken bauen will, dass er ihnen quasi damit auch die Hand ausstreckt und sagt, ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, mich auch als König anzuerkennen. Ja, also keinen Gedanken von Rivalität, von Missgunst, von Negativität, sondern vielmehr den Blick, er will Gutes für den Nächsten. Ja? Und das finde ich ein schöner Gedanke hier. In Vers 7 heißt es, so seien nun eure Hände stark und seid tapfer, denn Saul, euer Herr, ist tot, und mich hat das Haus Juda über sich zum König gesalbt. Also hier nochmal diese Einladung, dieser ausgestreckte Arm. Ja, ihr wart Saul treu ergeben. Ja, ihr könnt jetzt rüberkommen, und ich wünsche euch, man merkt, er will ein gutes Miteinander, auch mit den Männern hier haben. Ja, sie können jetzt heldenhaft weiterkämpfen, aber an der Seite von David. Und das, finde ich, ist auch ein sehr schöner Gedanke. ja, dieses Barmherzigkeit am Nächsten zu erweisen, an Menschen, die einem zunächst erst gar nicht wirklich nahe stehen. Ja, man könnte vielleicht ein Stück weit sagen, dass er ihnen einen Vertrauensvorschuss gegeben hat. Man weiß ja gar nicht, wie, ob sie ihm gegenüber loyal eingestellt sind oder eben nicht. Aber er gibt ihnen einen Vertrauensvorschuss, er reicht ihnen seine Hand und jetzt sind sie gefragt, nehmen sie die ausgestreckte Hand an, gehen sie damit richtig um oder ja, schlagen sie die Hand quasi weg. Und ich glaube, das ist das, was wir hier an diesen drei Versen aus diesem Gedanken der Barmherzigkeit von David lernen können, dass wir ein Stück weit den Blick dafür geschärft bekommen, das Gute im Leben des anderen zu sehen. Wenn jemand Gutes tut, ja, David hat gut gesprochen, ja, er hat sie gesegnet quasi im Namen Gottes, ja, gesegnet seid ihr vom Herrn. Und ich glaube, das brauchen wir, das tut uns auch gut, es tut uns auch in der Gemeinde gut, ja, wenn wir Geschwistern in der Gemeinde einen Vertrauensvorschuss geben, wenn wir Gutes in den Brüdern und in unseren Schwestern sehen, ja, weil wir in Christus eins sind und nicht irgendwie mit irgendwelchen Vorurteilen oder Situationen aus der Vergangenheit, dass wir uns damit immer nur rumplagen, sondern dass wir viel mehr Barmherzigkeit erweisen und Segen Gottes wünschen. Dann sehen wir aber, dass sich jetzt anfängt, der Widerstand zu formieren. Das sind die Verse 8 bis 11. Und das ist eben ganz normal, das kennen wir auch in unserem Leben, da wo Gott auf der einen Seite einen guten Plan hat, da wird sich immer Widerstand formieren und da wird der Feind immer wieder alles dran setzen, dass diese Wege durchkreuzt werden. Und ja, wir merken aber, wie Gott sich zu David stellt. Er ist jetzt König von Juda und jetzt geschieht Folgendes. Abner aber, also jetzt vorher, jetzt dieses Aber, vorher der ausgestreckte Arm. Abner aber, der Sohn Ners, der Sauls Feldhauptmann war, nahm Ischboschet, Sauls Sohn, und führte ihn nach Mahanaim und machte ihn zum König über Gilead, Asser, Jezreel, Ephraim, Benjamin und über ganz Israel. Und Ischboschet, Sauls Sohn, war 40 Jahre alt, als er König wurde über Israel und regierte 2 Jahre. Aber das Haus Juda hielt es mit David. Die Zeit aber, die David König war zu Hebron über das Haus Juda, war 7 Jahre und 6 Monate. Ja, interessanterweise ist jetzt hier Abner die handelnde Person. Es ist nicht der Sohn Sauls, Ischboschet selber, sondern der Feldhauptmann. Und er nimmt jetzt diesen Sohn Ischboschet und geht jetzt weit weg von den Philistern in ein Gebiet, wo sie in Sicherheit sind, und salbt ihn da zum König. Also jetzt haben wir einen König quasi im Süden, wir haben einen König im Norden und David regierte 7,5 Jahre, Ischboschet regierte 2 Jahre. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns dann Kapitel 4 anschauen, den Tod und dann die Salbung von David, geht man eigentlich davon aus, dass Ischboschet in den letzten 2,5 Jahren regiert hat, während der 7,5 Jahre, die David über Juda regiert hat. Und ja, es gibt da unterschiedliche Sichtweisen, aber es kann gut sein, dass Abner quasi so eine Art Übergangsregierung gebildet hat. Er hatte ja sowieso das Sagen, auch als Ischboschet König war. Aber was wir auf jeden Fall über diesen König im Nordreich sagen oder im Norden sagen können, ist, dass er nie ein wirklich starker König war, sondern er war, wenn man so will, die Marionette von Abner. Das, was Abner sagte, das hat er getan. Im Endeffekt hat Abner alles so geführt und gelenkt und geleitet, wie er es wollte. Aber Ischboschet war eben der legitime Nachfolger von Saul, also musste er offiziell auf dem Thron sein. Er war ja der Vetter von Saul. Er wurde von Abner gekrönt, aber eben nicht von Gott zum König gesalbt. Und das ist eben hier der große Unterschied. Und das sehen wir hier bei Abner. Also auf der einen Seite sehen wir, wie ein ganz großer Segen durch einen einzelnen Mann erlebt werden kann von einem ganzen Volk. Auf der anderen Seite sehen wir, wie ein einzelner Mann durch sein Handeln etwas machen kann, was im Endeffekt zum Fluch wird für unglaublich viele Menschen. Und hier, wenn wir nachher weiterlesen, dann sehen wir, Abner hatte eine gewisse Erkenntnis über die Wege Gottes auch im Leben von David. Er wusste drum Bescheid, David ist gesalbt. aber trotzdem ergreift er hier Initiative und krönt Ishbosheth zum König. Er will quasi, wenn man so formulieren kann, die Wege Gottes nicht akzeptieren, sondern versucht, und man muss sagen, es war vergeblich, ja, das Haus Sauls in irgendeiner Weise zusammenzuhalten oder vor dem Zusammenbruch zu bewahren, was ihm aber nicht gelungen ist. Ja, und auf diese Weise stehen jetzt die Männer, denen David eben noch die Hand ausgestreckt hat, zwischen beiden Stühlen. Nehmen wir das Angebot von David an oder halten wir zu Abner und Ishbosheth? Und sie entscheiden sich dann für die andere Seite. Und das ist ein Stück weit auch unter diesem Begriff Widerstand formiert sich eine ganz, ganz klare Strategie des Feindes. Da, wo Gott führt, da, wo man sich klar positioniert, da wird sich immer Widerstand formieren. Da, wo klare Entscheidungen getroffen werden. Und da, wo Gott eben diese Wege vorbereitet hat, da platziert der Feind genauso Wege und er verkauft diese Wege als bessere Wege als die Wege Gottes. Ja, da weiß ich vielleicht im Laufe des Tages, Mensch, es wäre heute richtig gut, jetzt vielleicht einen Gebetsspaziergang zu machen, Zeit im Wort Gottes zu verbringen. Ja, das ist der Weg Gottes und ich weiß, das hat Gott für mich vor. Auf der anderen Seite wird sich immer Widerstand formieren und der Feind wird zwei andere Wege parat halten und wird sagen, nee, das Wetter ist so schön, die Sonne scheint, vielleicht ist doch die Eisdiele die bessere oder sonst irgendetwas. Ja, und das ist eben der geistliche Kampf, in dem wir uns befinden. Gott will uns Barmherzigkeit erweisen. Er will sich immer wieder auch an unsere Seite stellen, dass wir eben in seinen Wegen leben. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben wachen und beten, ja, dass wir eben nicht in Anfechtung fallen. Dass wenn der Widerstand sich formiert, dass wir wissen, ich habe mich für den guten Weg zu entscheiden, für die Seite Gottes zu entscheiden. Und da gilt es sich, wie gesagt, zu positionieren. Wir finden dann in den nächsten Versen ganz konkrete Kämpfe. Eigentlich war die Krönung eine Kriegserklärung an David ein Stück weit. Ja, er hatte alle Stämme, großes Gebiet hinter sich, bis auf Juda. Und vielleicht hat er sich gedacht, dass es eine Leichtigkeit ist, das ganze Reich zu übernehmen. Und auf diese Weise fordert er jetzt David zum Kampf heraus. Das ist jetzt der Hintergrund. Und dann lesen wir in Vers 12. Und Abner, der Sohn Ners, zog aus mit den Knechten Ishbosheths, des Sohnes Sauls von Mahanaim, nach Gibeon. Und Joab, der Sohn der Zeruja, zog aus mit den Knechten Davids. Und sie stießen aufeinander am Teich Gibeon und lagerten sich, die einen auf dieser Seite des Teichs, die anderen auf jener. Hat mich so ein bisschen an David und Goliath erinnert, ja? Da die einen, da die anderen, man steht gegenüber. Jetzt kommt eine neue Person dazu, Joab, ja, war der Herrführer, so wie Abner, der Herrführer von Ishbosheth, von Saul, kommt jetzt Joab dazu, der Herrführer und auch der Neffe von David. Also eine Spannung, die zum Greifen nahe ist. Hier eine Truppe, da eine Truppe, man steht sich gegenüber. Und jetzt stellt sich die Frage, es sind Brüdervölker, ja, wie gehen sie miteinander um? Und sie nähern sich. Und dann heißt es in Vers 14, und Abner sprach zu Joab, lass die jungen Männer sich aufmachen zum Kampfspiel vor uns. Interessanter Begriff. Joab sprach, es sei. Da machten sich auf und gingen hin, 12 an der Zahl aus Benjamin, auf der Seite Ishbosheths, des Sohnes Sauls, und 12 von den Knechten Davids. Und ein jeder ergriff den anderen bei dem Kopf und stieß ihm sein Schwert in die Seite. Und sie fielen miteinander, daher wird der Ort Helkat Hazurim genannt, er liegt bei Gibeon. Ja, es soll hier ein Kampfspiel stattfinden. Ich weiß selber nicht, was genau das bedeutet. Eigentlich wird dieser Begriff auch an anderen Stellen als ein friedliches Spiel bezeichnet. Derselbe Begriff wird auch gebraucht, als David um die Bundeslade tanzt, als er die Bundeslade nach Jerusalem bringt. Ich weiß auch nicht, was die Motivation hinter diesem Spiel war. Vielleicht irgendwie ein Spiel, dass man sagt, der Verlierer, der ergibt sich oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wenn es wirklich ein friedliches Kräftemessen war, ist daraus ein ernsthafter Kampf geworden. Ja, wo 12 Männer und 12 Männer gegeneinander kämpfen. Und wir haben es ja gesehen, wie grausam das hier beschrieben wird. Ja, das Schwert wird in die Seite gestoßen, sodass sie eben gestorben sind, diese Männer. Ja, und in diesem Moment, wo das stattfindet, schwappt es über und es kommt zu einem großen Kampf. In Vers 17 heißt es, und der Kampf war sehr hart an jenem Tag. Abner aber und die Männer Israels wurden geschlagen von den Knechten Davids. Ja, also die Bibel beschönigt nicht, sie beschreibt, wie es war. Aber hier wird quasi das Ergebnis vorweggegriffen. Davids Kämpfer haben gesiegt und jetzt bekommen wir quasi einmal rangezoomt, wie es in einem ganz konkreten Zweikampf ausgesehen hat. In Vers 18, es waren aber drei Söhne der Zeruja dabei, Joab, Abishai und Asael. Asael aber war schnellfüßig wie eine Gazelle auf dem Felde. Also drei Brüder, das waren die Neffen von David. Genau, und dann heißt es in Vers 19, Asael aber war schnellfüßig wie eine Gazelle auf dem Felde und jagte Abner nach und wich weder zur Rechten noch zur Linken von Abner. Also ich stelle es mir so vor, es wird gesagt, er ist schnell und er wich nicht. Ich weiß nicht, ob Abner weggelaufen ist, dass dieser Asael dem Abner jetzt gefolgt ist, hinterhergelaufen ist. Da wandte sich Abner um und sprach, bist du es, Asael? Er sprach, ja. Abner sprach zu ihm, wende dich zur Rechten oder zur Linken und mach dich an einen der jungen Männer heran und nimm ihm seine Rüstung. Ja, also er versucht ihn abzulenken und sagt, verfolg mich nicht weiter. Ja, ich will dir quasi nichts Böses tun, geh zu anderen Leuten. Aber Asael wollte nicht von ihm ablassen. Da sprach Abner noch einmal zu Asael, lass ab von mir. Warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann mein Antlitz aufheben vor deinem Bruder Joab? Also schon irgendwo eine respektvolle Haltung zwischen Joab und Abner, so scheint es hier. Aber er weigerte sich, von ihm abzulassen. Da stieß Abner mit dem Schaft des Spießes in den Bauch, sodass der Spieß hinten herauskam. Und er fiel hin und starb an eben der Stelle. Und wer an den Ort kam, wo Asael tot lag, der blieb stehen. Warum Asael das gemacht hat, vielleicht ja, liegt es eben daran, dass wenn man den Feldhauptmann des Gegners besiegt, dass dann die ganze Armee entmutigt wird, dass sie dann vielleicht aufgeben, dass sie dann vielleicht auf die Seite von David rüberkommen. Aber wir sehen auch, dass Abner erstmal gar nicht den Wunsch hatte, ihn zu töten oder ihn zu verletzen. Trotzdem, weil er eben keinen Streit haben wollte. Aber Asael, wie gesagt, weigert sich und so, ja, ich weiß nicht, ob Abner dann angehalten ist, ob er dann in Speer reingelaufen ist, wie auch immer. Asael ist gestorben in dieser Situation. Dann heißt es in Vers 24, aber Joab und Abishai jagten Abner nach, bis die Sonne unterging. Und als sie auf den Hügel Ammer kamen, der vor Giach liegt, auf dem Wege zur Wüste von Gibeon, versammelten sich die Benjaminiter hinter Abner und bildeten eine Schar und stellten sich oben auf einen Hügel. Also ich glaube, dass die beiden Brüder es mitbekommen haben, ganz sicher. Ja, und sie verfolgen Abner, die wollen sicherlich Rache an dem, was geschehen ist. Aber Abner entkommt und möchte und bittet im Endeffekt um einen Waffenstillstand. Ja, das sehen wir dann in Vers 26. Und Abner rief Joab zu. Also sie versammeln sich mit einer Schar. Also er weiß sich erstmal für den Moment in Sicherheit. Und Abner rief Joab und sprach, soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Also wahre Worte. Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es ablasse von seinen Brüdern? Er redet wahre Worte, aber ich glaube, er vertauscht hier etwas. Ja, wer ist denn schuld an dem Konflikt? Ja, er hat im Endeffekt die Initiative des Kampfes ergriffen. Ja, wegen Abner sind sie in diesem Kampf. Und jetzt dreht er es um und tut so, als ob die Initiative von Joab oder von David ausging. Also er will nicht mit den Konsequenzen leben. Und ja, es ist ja auch eigentlich unglaublich, ja, wie Israeliten, Juda, wie die miteinander kämpfen, schwer zu verstehen. Und dann antwortet Joab auf das, was Abner sagt und sagt, so wahr Gott lebt, Hättest du das nicht gesagt, so hätte sich das Volk erst morgen zurückgezogen, ein jeder von seinem Bruder. Also es ist schon erstaunlich, Joab war ja auch ein erfahrener Feldherr, dass er auf das hört, was Abner sagt, dass er ein Stück weit drauf eingeht und dass er ja vielleicht auch das Herz von David gekannt hat, dass er auch sagt, ja, das sind wahre Worte, die du gesagt hast, Abner. Ja, das ist nicht im Sinne Gottes, dass Menschen hier sterben. Das ist auch nicht im Sinne von David, der ja nicht Krieg wollte, sondern eher versöhnen wollte, der Barmherzigkeit Gutes wollte. Ja, und er lässt sich drauf ein, das sehen wir in Vers 28. Und Joab ließ die Posaune blasen und das ganze Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach und kämpfte auch nicht weiter. Also Friedensverhandlungen, die einen Erfolg haben. Ja, unschuldiges Blutvergießen hört auf. Also beide Seiten tun genau das Richtige. Sie beenden das Blutvergießen. Ja, und dann sehen wir eben in den letzten Versen jetzt von Kapitel 2, ich habe das überschrieben eben mit Kämpfe, es sind verschiedene Kämpfe, wie Gott sich auf die Seite von Juda gestellt hat. Vers 29. Abner aber und seine Leute gingen die ganze Nacht durchs Jordantal und gingen über den Jordan und zogen durch das ganze Bitron und kamen nach Mahanaim. Joab aber wandte sich von Abner ab und sammelte das ganze Volk und es fehlten von den Knechten Davids 19 Mann und Asael. Aber die Knechte Davids hatten von Benjamin und den Männern Abners 360 erschlagen. Und sie hoben Asael auf und begruben ihn in seines Vaters Grab in Bethlehem. Und Joab und seine Männer zogen weiter die ganze Nacht. Und als sie in Hebron waren, brach der Tag an. Kämpfe. Es gab Kämpfe hier. Einmal die 12 gegen 12, dann das Heer gegen das andere Heer. Es waren nicht Feinde von außerhalb, es waren nicht die Amalekiter, es waren nicht die Philister, sondern es waren, wenn man so will, Brüder und Schwestern, gegen die man gekämpft hat, eigentlich Menschen, die einem recht nahe stehen sollten. Und dennoch sehen wir, wie auf der einen Seite 20 Mann gefallen sind, auf der anderen Seite sind 360 Mann gefallen. Ja, das heißt, Gott, auch wenn Menschen mit dem Leben hier bezahlt haben, hat Gott dennoch die Hand über Juda gehalten. Und ja, ich habe so ein bisschen überlegt, natürlich redet dieser Text nicht von Kämpfen und Anfechtungen, die wir in unserem Leben erleben, sondern es ist einfach eine historische Beschreibung von dem, was geschehen ist. Aber wenn ich so in mein Leben hineinschaue und auch sehe, wie es Kämpfe gibt, immer wieder ganz unterschiedliche Kämpfe, ja, mit Personen, geistliche Kämpfe, mit Personen, die vielleicht mit dem Glauben nichts zu tun haben, vielleicht die mir ganz, ganz nahe stehen, ja, vielleicht mit der unsichtbaren Welt, wo einem das Leben mit Jesus schwer gemacht werden will, so merke ich, wie unser Leben voll ist von Schwierigkeiten, von Anfechtungen, von geistlichen Kämpfen und wir haben damit zu tun. Ja, Joab hatte mit Gott im Rücken den Sieg errungen, weil Gott sich auf die Seite von David gestellt hat. Ja, und deshalb war Sieg möglich. Und ich glaube, das ist eben wiederum dieses Bild ein Stück weit. Ja, wir haben mit Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, wir haben den Sieger auf unserer Seite. Und wir erleben Kämpfe unterschiedlichster Art, grausame Kämpfe, vielleicht Kämpfe, die auch mal einfach zu bestehen sind, aber wir erleben Kämpfe. Aber mit wem gehen wir in dem Kampf? Gehen wir wie ein Abner, dass wir einfach sagen, okay, ich versuche jetzt meinen Willen durchzuboxen, meinen Willen? Oder stellen wir uns immer wieder bewusst auf die Seite Gottes, dass wir sagen, in diesem Kampf kann ich nur bestehen, wenn ich mit dem Sieger Jesus Christus im Rücken in den Kampf hineingehe, um so als Sieger hervorzugehen. Aber entscheidend wichtig war eben, auf welcher Seite stand Gott? Ja, und die Seite Gottes hat den Sieg errungen. Und das bedeutet ganz konkret für unser Leben, dass wir eben genau all das, was uns eben zu schaffen macht, die Kämpfe, die wir haben, dass wir all das immer wieder vor den Thron Gottes bringen und sagen, du bist unser König, du hast dein Leben gegeben, du stehst auf unserer Seite, bitte hilf mir, in diesem geistlichen Kampf zu bestehen. Ja, und Gott wird es tun. Naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Wir lesen dann in den Versen 1 bis 5 im dritten Kapitel zunächst von Familienglück, kann man es nennen. In Vers 1 heißt es, und es war ein langer Kampf zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. David aber nahm immer mehr zu an Macht und das Haus Sauls nahm immer mehr ab. Auch wieder eine zusammenfassende Aussage. Gott stellt sich auf die Seite Sauls. David wartet auf seine Zeit, die Gott für ihn vorbereitet hat. Gott kommt ans Ziel, aber Gott braucht hier ein bisschen Zeit oder nimmt sich die Zeit. Und dann heißt es, und es wurden Davids Söhne geboren zu Hebron. Sein erstgeborener Sohn war Amon und Ahinoam, der Jezreeliterin, der zweite Kilab von Abigail, der Frau des Karmeliters Nabal, der dritte Absalom, der Sohn der Maacher, der Tochter Talmais, des Königs von Geschur, der vierte Adonia, der Sohn der Haggit, der fünfte Shephatia, der Sohn der Abital, der sechste Jitream von Egla, der Frau Davids. Diese wurden David geboren zu Hebron. Also David hat hier sechs Frauen und er hat von den Frauen jeweils einen Sohn, wie eben auch andere orientalische Herrscher der damaligen Zeit. Teilweise waren die Hochzeiten sicherlich politisch motiviert, teilweise sicherlich auch aus der Sünde heraus, aus den Begierden heraus. Später sehen wir, dass noch weitere Frauen, Nebenfrauen dazu kamen. 11 weitere Söhne wurden geboren. Wir wissen in vielen Stellen, dass David kein Vorzeigevater war, dass er viel, viel als Vater falsch gemacht hat. Und wenn wir diese Verse lesen, dann wissen wir auch, warum. Ja, wer so viele Frauen hat, und so viele Kinder von den unterschiedlichen Frauen, da sind Probleme vorprogrammiert. Aber trotzdem muss man sagen, Kinder sind ein Geschenk Gottes. Auch wenn die Bibel diese Vielehe nie gutheißt, sondern es ganz klar gegen die Schöpfungsordnung Gottes spricht, trotzdem ist jedes Kind ein Geschenk Gottes. Und wir sehen auch, dass David viel Liebe hatte. Auch wenn er viel falsch gemacht hat, so hatte er dennoch Liebe zu seinen Söhnen, zu seinen Kindern. Ja, und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben Kinder nie als eine Selbstverständlichkeit sieht, sondern wirklich immer wieder als ein wunderbares Geschenk. Das ist so ein Zwischeneinschub, Familienkonstellation. Und jetzt geht es in der Geschichte weiter, in den Versen 6 bis 11, die habe ich überschrieben mit eigenen Vorteil. Also Davids Macht nimmt zu, von Saul die nimmt ab. Und jetzt sehen wir, wie Ischboschet eigentlich eine Marionette von Abner ist. Vers 6. Solange der Kampf währte zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids, stärkte Abner das Haus Sauls. Und Saul hatte eine Nebenfrau, die hieß Rizpa, eine Tochter Ajas. Und Ischboschet sprach zu Abner, warum bist du zu meines Vaters Nebenfrau eingegangen? Da wurde Abner sehr zornig über die Worte von Ischboschet und sprach, bin ich denn ein Hundskopf aus Juda? Heute erweise ich dem Hause Sauls, deines Vaters und seinen Brüdern und Freunden Barmherzigkeit und habe dich nicht in Davids Hand gegeben. Und du rechnest mir heute eine Schuld an wegen einer Frau? Also erstmal sehr verächtlich, wie hier über Frauen gesprochen werden. Aber wir sehen eben die Konfrontation, dass er intim geworden sein soll, ob es so war. Er hat nicht gesagt, dass er es gemacht hat oder nicht gemacht hat mit einer Frau von Saul. Ja, wenn ein König stirbt, geht quasi der Harem des Königs über an den Nachfolger. Und wenn man dann intim wird, dann ist das Hochverrat gewesen. Und er wird ja quasi des Hochverrats jetzt beschuldigt von Ischboschet. Und Abner, der lässt es nicht auf sich sitzen, sondern er geht komplett in die Konfrontation und sagt, Mensch, du bist ja ein sehr dankbarer König. Ja, ohne mich würdest du nicht mehr auf dem Thron sitzen, so mit meinen Worten. Pass auf, was du mir hier vorwirfst, sonst ist die Zeit auf dem Thron gezählt. Also er war ein schlauer Fuchs, wenn man so will, der Abner. Und in dieser Situation, er hört den Vorwurf und er sagt, okay, dann wechsle ich eben die Seiten. Ja, er sucht seinen eigenen Vorteil. Und er sagt dann in Vers 9, Gott tue Abner dies und das, wenn ich nicht tue, wie der Herr dem David geschworen hat, dass das Königtum vom Hause Sauls genommen und der Thron Davids aufgerichtet werde über Israel und Juda von dann bis Beersheba. Also er kündigt hier ganz offen an, ich werde die Seiten wechseln, ins Lager Davids übertreten. Und er weiß genau, dass Gott David das Königtum gegeben hat. Ja, und trotzdem hat er dagegen angekämpft, obwohl er es eigentlich weiß. Ja, dann merkt man, wenn es um Macht geht, zu was der Mensch alles fähig ist und wie viele Menschen ihr Leben lassen mussten, unnötigerweise. Also er wollte, wenn man so will, auf der Seite des Gewinners sein. Und da geht er auch über Leichen. Und er war ja wenig loyal, sondern wie gesagt, auf seinen Vorteil bedacht. Ja, und es geht so weit, dass der König, und das muss man sich mal vorstellen, dass der König über Israel Angst bekommt vor diesem Abner. Also er muss echt ein sehr starkes Selbstbewusstsein, ein sehr starkes Auftreten gehabt haben. In Vers 11 heißt es, da konnte er Abner kein Wort mehr antworten, so fürchtete er sich vor ihm. Und da sehen wir auch, dass er eigentlich eine Marionette war, dass Abner mit ihm gemacht hat, was er wollte, dass er die eigentlichen Fäden in der Hand hielt. Ja? Es gibt diese Konfrontation, aber auch hier, Gott lässt es zu und Gott gebraucht diese Konfrontation, um seinen Plan mit David umzusetzen. Ja? Und so ist Gott. Da, wo Menschen aneinander geraten, kann Gott im Hintergrund diese Dinge gebrauchen, um seine Ziele zu verwirklichen. Ja, und ich glaube, solche Situationen oder auch solche Abners gibt es auch heute mehr als genug. Gerade wenn es um den eigenen Vorteil geht. Wenn man merkt, das Blatt wendet sich, dann sind viele Menschen bereit, alles über Bord zu schmeißen. Ja, vielleicht auch Werte, Prinzipien, für die sie vielleicht ihr ganzes Leben gekämpft haben, über Bord zu werfen, um eben in den eigenen Genuss des Vorteils zu kommen, um vielleicht besser dazustehen, um Anerkennung zu bekommen, um mehr Geld zu verdienen, was auch immer. Und das macht er hier. Er sucht den eigenen Vorteil. Und wenn man den eigenen Vorteil sucht, dann kann es eben auch ganz schnell passieren, dass der Glaube in den Hintergrund gerät. Dass auch der Wille Gottes auf einmal nicht mehr entscheidend ist für das Leben, weil der Vorteil, den der Feind einem vorgaukelt, größer zu sein scheint als das, was Gott einem vorbereitet hat. Und da sehen wir eben von Jesus, ja, wie anders er war, dass er sagt, ja, ich bin nicht gekommen, dass man mir diene, sondern dass ich diene, dass ich mein Lösegeld gebe für viele. Okay, in den Versen 12 bis 21 sehen wir jetzt, dass er den Worten auch Taten folgen lässt. Es geht in ganz konkrete Verhandlungen hinein. Also er meinte sehr ernst das, was er sagte. In Vers 12 heißt es, und Abner sandte Boten für sich zu David und ließ ihm sagen, wem gehört das Land? Schließ einen Bund mit mir, siehe, meine Hand soll mit dir sein, dass ich dir ganz Israel zuführe. Also das nenne ich mal Selbstbewusstsein. Ja? Er sieht, das Haus Saul ist schon am Verlieren. Jetzt kommt er und sagt, wem gehört das Land? Ja, es liegt an mir, ob du König über ganz Israel wirst oder nicht. Auf der anderen Seite hat er ja ein bisschen vielleicht recht, weil er ja der eigentliche Machthaber war. Ja, aber er bietet David etwas an, was David von Gott schon längst versprochen war, was im gewissen Sinne David schon gehörte, auch wenn er noch nicht in Besitz dessen war. Wie geht David damit um? Geht er darauf ein, geht er nicht darauf ein? Vers 13. David sprach, gut, ich will einen Bund mit dir schließen, aber eins fordere ich von dir. Du sollst mein Angesicht nicht sehen, vielleicht noch ein bisschen Angst, traut ihm nicht ganz, es sei denn, du bringst zuvor Michael, Sauls Tochter, zu mir, wenn du kommst, mein Angesicht zu sehen. Also eigentlich sehr geschickt, was David hier macht. Er zeigte sein politisches Geschick, das er durchaus hatte. Er hat ja viel gelernt in der ganzen Zeit. Und er stellt ihn quasi diesen Bundesschluss in Aussicht, aber knüpft es an der Bedingung, wenn die Michal, also wir wissen, dass es ja die Frau war von David, wenn er sie zu ihm bringt, dann kann es zu diesem Schluss kommen. Und dann, in dem Sinne auch clever, weil dann ist er ja wiederum legitimer Nachfolger, wenn er dann mit der Tochter von Saul wieder zusammen ist, quasi verheiratet ist, ja, wenn kein leiblicher Nachfolger vorhanden war. Ich weiß nicht, ob er sie noch liebte, warum er sie bei sich haben wollte, aber wir sehen, dass Abner darauf eingeht. Aber zunächst, interessanterweise, richtet er sich jetzt direkt an Ischboschet in Vers 14 und sagt, auch sandte David, also auch, er tat das eine, sagte das zu Abner und sagte, auch sandte David Boten zu Ischboschet, dem Sohn Sauls, und ließ ihm sagen, gib mir meine Frau Michal, die ich erworben habe, mit 100 Vorhäuten der Philister. Wir erinnern uns an 1. Samuel, wie er da Sieg errungen hat über die Philister. Und er macht sich jetzt in dieser Situation nicht nur von Abner abhängig, sondern verhandelt jetzt auch direkt mit Ischboschet, vielleicht auch ein bisschen auszutesten. Ja? Hat Ischboschet überhaupt was zu sagen oder ist er wirklich nur so eine Marionette von Abner? Und wie reagiert jetzt der König, Ischboschet? Vers 15. Ischboschet sandte hin und ließ sie wegnehmen von ihrem Mann Paltiel. Ja, vielleicht hatte er auch schon Angst vor David, weil er sieht, David ist am Gewinnen, dem Sohn der Laisch. Und ihr Mann ging mit ihr und weinte hinter ihr her bis Bahurim. Da sprach Abner zu ihm, kehre um und geh heim. Und er kehrte um. Also ich finde diese Verse extrem hart, wenn man auch das wieder liest. Ja, da ist eine Frau anscheinend glücklich. Er hat dann geweint um sie. Und sie wird einfach weggenommen, ohne sie zu fragen. Und sie wird wieder dem David gegeben. Es ist nicht überliefert, wie Michal selber zu dieser Aktion stand. Wir sehen nachher, dass sie ihn ja ausgelacht hat oder gesagt hat, er macht sich lächerlich bei diesem Tanz dann um der Bundeslade. Auf jeden Fall lesen wir dann in Vers 17, und Abner besprach sich mit den Ältesten in Israel und sprach, ihr habt schon längst danach verlangt, dass David König über euch wäre. Also wir sehen, es brodelt. Es brodelt auch bei Israel und viele machen sich schon ihre Gedanken, was ist jetzt wirklich dran, was wäre das Beste? Und er sagt, ihr habt schon längst danach verlangt, so tut's nun, denn der Herr hat von David gesagt, durch die Hand meines Knechtes David will ich mein Volk Israel erretten aus der Hand der Philister und aller seiner Feinde. Eigentlich wiederum link, was er hier macht. Anstatt zu sagen, ich überlasse es Ischboschet, dem König, dass er die Gespräche sucht, geht er am König vorbei und sucht quasi mit den Verantwortlichen, mit den Machthabern unter dem König das Gespräch und positioniert sie pro David und gegen den eigenen König. Aber auch interessant, welche Erkenntnis er hier über das Handeln Gottes hat. Ja, auf einmal geht es hier nicht mehr um den Konflikt zwischen David und Ischboschet, sondern auf einmal bringt er den Aspekt der Philister mit rein und sagt ja, gegen die Philister werden wir nur mit David bestehen können. Ja, und er scheint ja hier tatsächlich auf offene Ohren zu stoßen. Sicherlich hat Gott da auch im Hintergrund vorbereitet. Viele sind für David als König. Und auch hier wieder, wenn Gott seinen Plan hat, dann bereitet Gott vor, dann wird man zum Ziel kommen, das Gott für einen vorbereitet hat. Er hat sich nie in den Vordergrund gedrängt, der David. Er war geschickt, er hat sich Gedanken gemacht, er hat geplant, er hat Gespräche gesucht, er ist Bündnisse eingegangen. Aber trotzdem hat er auf Gott gewartet, dass Gott mit ihm zum Ziel kommt. Vers 19, das tat Abner auch Benjamin kund und ging dann hin, um auch David in Hebron alles kund zu tun, was Israel und das ganze Haus für gut hielten. Also er braucht auch hier die Rückversicherung von Benjamin und jetzt kommt er hin und sagt, Mensch, ich habe alle Leute jetzt informiert, alle sind auf meiner Seite. Vers 20, und als nun Abner nach Hebron zu David kam und mit ihm 20 Mann, machte ihnen David ein Mahl. Ja, wahrscheinlich irgendwie der Abschluss der Verhandlungen, vielleicht so ein diplomatisches Gastmahl, ich weiß es nicht. Vers 21, und Abner sprach zu David, ich will mich aufmachen und hingehen, um ganz Israel zu meinem Herrn, dem König zu sammeln, damit sie einen Bund mit dir schließen, auf dass du König seist, wie es dein Herz begehrt. Dann entließ David den Abner, sodass er hinging mit Frieden. Ja, also er hat tatsächlich Erfolg. Ein Bund wird quasi geschlossen und er wird hier, obwohl er ja den Neffen von David getötet hat, er wird hier in Frieden entlassen. Und ich bin mir selber so ein bisschen unsicher, was ist die Motivation von Abner? War das wirklich eine reine Motivation? Ja, eben hat man ganz klar gesehen, der eigene Vorteil, Machterhalt und so weiter. Genau, was sind seine Ambitionen? Weil es geht ja gleich noch weiter. Also es wirkt hier so, als ob Abner tatsächlich das Wohl des Volkes bis zu einem gewissen Grad im Blick hatte. Und David scheint es ihm ja auch abzunehmen. Und er spricht ja auch mit den Ältesten des Hauses Israel darüber und versucht, sie zu gewinnen. Also ich bin mir da selber nicht so ganz sicher. Aber was ich sehe, ist, dass David an dieser Stelle viel Weisheit hatte und viel Gottvertrauen. Und das hat er auch gebraucht. Ja, er ist sehr geschickt in den Verhandlungen. Er überlässt nicht einfach blindlings Abner das ganze Feld und sagt, okay, dann machen wir es 1:1, so wie du willst, sondern er macht sich seine Gedanken, überlegt schon 2-3 Schritte weiter und handelt dann dementsprechend in aller Weisheit. Ja, er versucht, Blutvergießen zu umgehen, versucht ja wirklich auch einen Weg des Friedens zu gehen, aber so, dass er dennoch Gott das Zepter überlässt. Ja, er reißt es nicht mit aller Macht an sich, sondern er tut, was er kann und so wirkt es, überlässt Gott den Rest. Und ich glaube, beides brauchen wir für unseren Alltag. Wir brauchen viel Weisheit auf der einen Seite, um richtige Entscheidungen zu treffen, um 1-2 Schritte auch mal vorauszudenken. Auf der anderen Seite dieses Gottvertrauen, dass wir sagen, im Endeffekt möchte ich es aber dennoch im Gebet Gott abgeben und Gott wird schon führen auf seine Weise. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, da ist ja noch Joab, der in seinem Schmerz gefangen ist. In Vers 22 heißt es, und sehe, die Knechte Davids und Joab kamen von einem Streifzug zurück und brachten große Beute mit, wo auch immer der Streifzug war. Abner aber war nicht mehr bei David in Hebron, sondern er hatte ihn entlassen, sodass er mit Frieden weggegangen war. Also es wird hier bewusst betont, er hat ihn mit Frieden entlassen, damit das, was gleich passiert, nicht auf David zurückfällt. Also Joab war bei den Verhandlungen nicht dabei. 23. Als aber Joab und das ganze Heer mit ihm gekommen war, wurde ihm angesagt, dass Abner, der Sohn Ners, zum König gekommen wäre. Und der hatte ihn entlassen, sodass er mit Frieden weggegangen war. Da ging Joab zum König hinein und sprach, was hast du getan? Siehe, Abner ist zu dir gekommen. Warum hast du ihn fortgelassen, dass er weggegangen ist? Ja, es liegt schon in der Vergangenheit, aber wir sehen, dass der Joab immer noch in seinem Schmerz gefangen war und in seinem Schmerz sieht er nur seinen Schmerz und er sieht nicht das große ganze Bild, das, was dem ganzen Volk eben dient. Ja, und in seinem Schmerz wirft er sogar dem König David Naivität vor. Er sagt, Vers 25, kennst du Abner, den Sohn Ners, nicht? Er ist gekommen, dich zu überlisten, dass er erkunde dein Kommen und Gehen und alles erfahre, was du tust. Also das, was er getan hat, wird er gegen dich gebrauchen. Du wirst noch sehen, er wird dir ein Messer in den Rücken rammen. Also, und hat er recht damit? Ich glaube ganz sicher nicht. Ja, David war auch ein erfahrener Kriegsmann mittlerweile oder ein Anführer. Er wusste genau, was er getan hat. Und ich glaube, dass er auch eine gute Menschenkenntnis hatte. Aber er kann eben weitersehen, weil Joab nur seinen Schmerz sieht, nur sein Feind sieht. Und er sieht nicht das große ganze Bild. David sieht das große ganze Bild und kann dementsprechend auch ganz andere Entscheidungen treffen. Ja, und jetzt hackt Joab eben einen bösen Plan. Und als, Vers 26, und als Joab von David wegging, sandte er Abner Boten nach, um ihn zurückzuholen von Boasira. Aber David wusste nichts davon. Als nun Abner nach Hebron zurückkam, führte ihn Joab beiseite ins Tor, um heimlich mit ihm zu reden und stach ihn dort in den Bauch, dass er starb, um des Blutes seines Bruders Asael willen. Ja, merken wir, der Joab, er beschuldigt den Abner, sei ein Lügner. Und er macht in dem Moment genau das Gleiche. Er lügt, um eben Rache üben zu können. Ja, Asael, er ist in einem Krieg gefallen. Ja, ich möchte überhaupt nicht schön heißen, gut heißen, gar nicht gewichten. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es Notwehr war oder nicht war, aber auf jeden Fall, er ist gestorben, er ist gefallen, der Schmerz ist da, gar keine Frage. Aber hier nicht in einem Kampf, sondern durch eine Hinterlist, eine reine Rache-Maßnahme. Ja, und das ist das, was mir so aufgefallen ist. Er wirft Abner etwas vor, was er selber tut und ist damit kein Stück besser. Ja, und das ist für mich auch ein Stück weit Anwendung. Ja, wie oft kann es passieren, gerade wenn es um Sünde geht, dass man vielleicht in der Gefahr stehen, dass wir uns da schuldig machen, was wir anderen vielleicht vorwerfen. dass wir vielleicht über jemand anderen sagen, Mensch, der redet immer so und so über Menschen und in dem Moment redet man vielleicht selber so und so über Menschen. Ja, also da glaube ich, gilt dieses Prinzip, dass man erstmal den Stachel aus dem eigenen Auge zieht, bevor man sich um den Balken aus dem eigenen Auge zieht, bevor man sich um den Stachel des anderen kümmert. Ja, wer meint zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Ja, hier gefangen im Schmerz, er braucht Heilung, aber diese Heilung hat er nicht in Gott gesucht. In den Versen 28 bis 39 sehen wir dann die Klage und die Trauer. Ja, ähnlich wie bei Sauls, von daher werde ich nicht alles jetzt lesen. Aber ich fange zunächst mal in Vers 28 an. Als David das hernach erfuhr, sprach er, ich und mein Königtum sind unschuldig vor dem Herrn ewiglich an dem Blut Abners, Sohn Ners. Es falle auf den Kopf Joabs und das ganze Haus seines Vaters und es soll nicht aufhören im Hause Joabs, dass einer Eiterfluss oder und Aussatz habe oder am Stabe gehe oder durch Schwert falle oder am Brot Mangel habe. Also welch ein Fluch. Joab und seine Brüder Abishai hatten Abner umgebracht, weil er ihren Bruder Asael getötet hatte im Kampf bei Gibeon. Also David benennt die Ungerechtigkeit und sagt, es ist falsch, was hier passiert ist und zeigt nicht, ja, okay, das ist der Situation. Nee, macht er nicht, sondern er benennt es und Joab hat diese Schuld auf sich geladen und er muss jetzt auch dementsprechend mit diesen Konsequenzen leben. Und es scheint ja so zu wirken, als ob David tatsächlich Vertrauen zu Abner aufgebaut hat, weil das ganze Volk soll jetzt hier auch mit ihm trauern. Ja, bei Saul kann man es vielleicht verstehen, aber auch bei Abner, Vers 31. David aber sprach zu Joab und allem Volk, das bei ihm war, zerreißt eure Kleider, gürtet euch in den Sack um und haltet die Totenklage um Abner. Und David und König David folgte der Bahre. Und als sie Abner begruben in Hebron, erhob der König seine Stimme und weinte bei dem Grabe Abners. Und auch alles Volk weinte. Und der König klagte um Abner und sprach, musste Abner sterben, wie ein Frevler stirbt? Deine Hände waren nicht gebunden, deine Füße waren nicht in Ketten gelegt. Und doch bist du gefallen, wie man vor Ruchlosen fällt. Da beweinte ihn alles Volk noch mehr. Also welch eine Staatstrauer, wenn man so will. Ja, man soll sich in Sack kleiden, man soll weinen, man soll ja hier diese ganzen Dinge machen, die Kleider zerreißen, Totenklage halten und er folgt sogar dieser Bahre und er spricht Worte in die Situation hinein, sodass das Volk noch mehr trauert. Also es war ihm ernst, es war nichts Vorgeheucheltes und dadurch zeigt er auch dem Volk, ich habe damit wirklich nichts zu tun und das stärkt wiederum das Vertrauen des Volkes. Und das ist wichtig, weil er ja kurze Zeit später König über ganz Israel werden sollte. Und mir gefällt, ja, und dann in den nächsten Versen bis Ende des Kapitels wird eben diese Trauer noch näher beschrieben. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Aber was mir gut gefällt, ist nochmal dieser Blick ins Herz von David. Er hatte ein barmherziges Herz. Er konnte mit den Weinenden mitweinen. Ja, er hat Sünde an dieser Stelle beim Namen genannt und hat es nicht gut geheißen. Ungeachtet dessen, wie die Vergangenheit von Abner war, dass er sich auf die Seite Sauls positioniert hat, hat er trotzdem sein Entgegengekommen oder ihn als Person ja eine Wertschätzung entgegengebracht. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was Gott tut und was Gott tun kann. Ja, er ist nicht in einer Schublade gelandet, dass man sagt, ja, ist halt Abner, er hat halt diese Vergangenheit, so ist er eben. Sondern ja, Gott kann auch Menschen ändern, ja, auch übertragen auf uns. Auch wenn Menschen in der Vergangenheit Fehler gemacht haben, kann trotzdem Gott an uns arbeiten. Wir alle machen Fehler, dass Menschen Veränderung erleben, sodass Beziehungen wiederhergestellt werden können. Und dann sehen wir den Abschluss. Leider ist die Zeit schneller vergangen als geplant. Dann sehen wir ja, den Abschluss. Oder nicht den Abschluss, wir sehen den Tod von Ish-Boschet. Also das Leben von Abner ist zu Ende, jetzt Ish-Boschet eben genauso. Eine ziemlich große Parallele zum Tod von Saul. Ja, wieder sind da zwei Männer mit Namen Baana und Rechab, die dann auch ins Haus dann gehen von Ish-Boschet und ja, die dann in seine Schlafkammer gehen, die ihm dann auch dann töten, zu David zurückkommen und quasi Lob und Anerkennung von David haben wollen. Ich werde jetzt der Zeit halber das jetzt nicht lesen. Und auch da wieder eine Situation, wo sie vielleicht nicht mitbekommen haben, wie David zuvor reagiert hat, aber wo David das nicht gutheißt. Und auch diese Männer müssen mit dem Leben bezahlen. Im Endeffekt führt es dazu, dass David über ganz Israel eingesetzt wird zum König. Aber trotzdem war es nicht etwas, was David in irgendeiner Weise wollte. Genau, also keine Belohnung, sondern Tod, ja, weil auch sie sich versündigt haben. Aber auf diese Weise ist dann der Weg für David, für den Thron, freigemacht worden. Und das Schlimme ist eben auch hier, Ish-Boschet, der hat ja in dem Sinne nichts falsch gemacht. Ja, er war halt der Sohn von Saul, deshalb ist er gestorben. Nicht, weil er irgendwie Unrecht getan hat, weil er sich gegen diese Männer, weiß ich nicht, denen was angetan hat oder sonst irgendetwas, sondern einfach, weil er der Sohn von jemandem war. Deshalb musste er mit dem Leben bezahlen. Und die Höhe liegt sogar darin, dass sie sagt, der Herr habe ihn gerecht. Das heißt, das, was sie getan haben, das verpacken sie sogar noch fromm. Ja, und das geht gar nicht. Ja, sie müssen mit dem Leben bezahlen. David sorgt für Gerechtigkeit. Und da ist es eben, da, wo man sich der Sünde hingibt, da gebiert die Sünde irgendwann den Tod. Sünde führt immer zu weiterer Sünde. Sünde führt in ein Spinnennetz an Sünden, wo man sich irgendwann verheddert. Hier war die Sünde des Mordes, dann kam Lüge und dann kam ja, falsche Frömmigkeit und ganz, ganz viele Dinge kamen zusammen. Aber die Folge war der Tod. Ja, und das sehen wir auch im Neuen Testament, im Jakobusbrief, ganz eindeutig. Damit möchte ich auch zum Ende kommen. Ich möchte einen letzten oder einen vorletzten Vers lesen, den ich vorher nicht betont habe, aus Kapitel 3, Vers 39. Da sagt David, ich lese nur eine Vershälfte, ich aber bin heute noch schwach, obwohl ich zum König gesalbt bin. Ich finde, das ist eine wirklich starke Aussage. Obwohl ich zum König gesalbt bin, bin ich schwach. Und das zeigt ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, und das ist nicht, weil Gott in unserem Leben quasi uns ein Upgrade gibt, ja, von sehr schwach in schwach oder weniger schwach, sondern Gott verwandelt unsere Schwachheit in Stärke. Ja, das sehen wir in 2. Korinther. Mit dem Vers möchte ich auch abschließen. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Eine ganz interessante Aussage. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil wenn ich mir meiner eigenen Schwachheit bewusst bin, dann kann Gott in seiner Stärke durch mich handeln. Und dann ist das Handeln, das geschieht nicht ein Handeln der Schwäche, sondern ein Handeln der Stärke, weil Gott in meinem Leben und durch mein Leben handelt. Und das, den Eindruck, den habe ich von David. Ja, er ist zum König gesalbt. Das ist für mich wirklich ein ganz, ganz schöner Vers. Obwohl ich zum König gesalbt bin, bin ich schwach. Ja, und das passt zu uns, die wir Kinder Gottes sind. Ja, wir sind Königskinder. Obwohl wir Königskinder sind, sind wir dennoch schwach, aber durch den Heiligen Geist haben wir seine Kraft, seine Stärke und seinen Sieg im Rücken. Und mit diesem Sieg können wir wirklich auch rechnen in unserem Alltag. Amen.